Du hast noch ein Proverb. Wenn dir das eingeleuchtet.
Ja,
eigentlich wieder anfangen. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Du sagst, was die Leistung des Arguments ist.
Die Leistung habe ich. Ne, mach halt.
Also deine Fortsetzung geht auf die Leistung des Arguments, nicht auf die Beschaffenheit des Arguments, sondern auf die Leistung des Arguments. Die Beschaffenheit des Arguments ist, dass eine materielle Lage von dem Menschen nicht im Verhältnis zu dem Reichtum seiner Gesellschaft betrachtet wird, sondern dass so getan wird, als könnte man absolut eine Verfügung über einen bestimmten Reichtum von verschiedenen Gesellschaften miteinander vergleichen. Streng genommen wird damit bestenfalls Armut mit Armut verglichen, aber nicht mal das ist theoretisch korrekt, weil nämlich es an der Gesellschaft hängt, an der Sorte von Reichtum, die sie hat, ob die Verfügung über einen Speer in dieser Gesellschaft Armut oder Reichtum ist. Das ist der theoretische Fehler. Insofern ist der theoretische Fehler der, dass damit so getan wird, als könnte man in dieser Gesellschaft, sagen wir mal, mit den Mitteln eines Jäger und Sammlers auf der Sögestraße das tun, was man dort zu tun hat.
Oder bei Daimler-Benz.
Oder bei Daimler-Benz. Ja, es ist um die materielle Verfügung des Menschen wird aus dem funktionellen Zusammenhang zu dem Reichtum, in dem der Mensch steht, herausgenommen und so getan, als könnte man jetzt einfach auf andere Gesellschaften ausweichen. Die Leistung dieses Arguments ist die du sagst.
Wobei die Leistung, die würde ich noch ergänzen. Ja, mach.
Moment mal, ich wollte jetzt gar nicht auf die Leistung. Ich finde das korrekt, was du da ausgeführt hast. Ich meine gar nicht die Leistung, sondern das ist eine Abteilung, dass zum Beispiel von mir aus mittelalterlichen Menschen oder der Busch daraus hat. Aber die übliche Form ist doch die, dass gar nicht das als Maßstab herbeigeführt wird, sondern etwas, was es ja hier und heute gibt. Die sagen zum Beispiel, guck dir doch mal die Leute in Somalia an. Oder
ist dasselbe.
Somalia, in einem Dürregebiet. So, und jetzt wird gesagt,
Das ist ein schon fast überlebter historischer Gedanke, den es durchaus gab. Den Vergleich, guckt ihr den Inder an und hier gibt es mehr als eine Beischüsse. Man hat sich in der Debatte fast schon weiter bewegt. Nehmen wir die Punkte auch vom Deck in der Politik. Unsere Eltern in der Nachkriegsgeneration waren alle arm und hatten nichts. Da wird der Vergleich gar nicht gemacht und du hast jetzt mehr. Es wird, die Unverschämtheit, meine ich, ist da drin. Angesichts dieser Gesellschaft, die von sich selbst behauptet, eine der reichsten der Welt zu sein, wo überall der Reichtum sprudelt, zu sagen, Armut gibt es immer. Und es kommt darauf an, wie die Armen mit Armut umgehen. Guck doch mal, die sind mit Armut viel besser umgegangen als wir könnten heute. Nehmt euch daran mal ein Beispiel. Und da ist nicht der Witz dabei, zu sagen, denen ging es noch viel schlechter, sondern es kommt nur auf euch an, ob ihr mit der Armut vernünftig umgeht oder nicht. Das ist die Leistung, wenn man Armut zu einem Zustand macht, den gibt es doch in jeder Gesellschaft, was wollen wir denn? Also, theoretisch gesehen die Leistung, Armut hat auch mit Kapitalismus nichts zu tun. Armut ist halt eine gesellschaftliche Konstante, die kannst du in Somalia, in der Nachkriegszeit, im Mittelalter und noch heute feststellen. Es gibt immer Menschen, die unten sind, die nichts haben. Aber dass ihr euch so bewegt wie heute, das liegt an euch. Also sprecht euch an.
Insofern wäre ja die korrekte Antwort auf diesen Vergleich zu sagen, da müssen deine Eltern aber einen Fehler gemacht haben.
Ja, richtig.
Wenn die in der Nachkriegszeit sich reingeschlagen haben, da Reichtum produziert und jetzt kommt das gleiche Ergebnis raus, da kann doch was nicht stimmen.
Ja, aber trotzdem ist ein Aspekt, den ich hier noch nicht so sehe, der Vergleich wird doch tatsächlich manchmal gemacht. Dass
klar, ein immer wieder.
Hier mit einem Arm in Somalia, das ist dem eigentlich ganz gut gegangen. Der soll zufrieden sein, sagen wir doch.
Ja.
Also müsste das auch nochmal geklärt
trotzdem,
werden.
Nein, trotzdem will ich nochmal seinen Gedanken dann noch ein bisschen zuspitzen. Es ist tatsächlich so, wenn man eine Armutsdebatte in dieser Tour führt, schau dir mal an, was der Hilfsarbeiter hier hat und vergleich das mal mit dem Menschen in Somalia. Da macht man allen Ernstes zum Gegenstand des Vergleichs, mit böswilliger Absicht. Aber man macht zum Gegenstand des Vergleichs, worüber verfügt der Mensch eigentlich an materiellen Mitteln zur Bestreitung seines Lebensunterhalts. Und man sagt, im Vergleich zu einem Speerbesitzer in Somalia verfügt ein VW-Besitzer hier doch über ein echt hartes Geschoss, oder? Also man redet über das Verhältnis immerhin bei dem, beim armen Menschen, über welche materiellen Mittel verfügt er eigentlich? Die neueste Debatte macht sich von dem Betreten dieser Untiefen von Anfang an frei. Sagt nämlich, es geht um was ganz anderes. Es geht gar nicht um die Frage, über welche materiellen Mittel verfügt der Mensch, sondern über welchen Leistungswillen seine Lage zu verändern verfügt er. Das ist die Armutsfrage. Und das ist die radikalste Beseitigung des Gesichtspunkts an der Armut, über wie viel materielle Mittel verfügt der Mensch, die man sich überhaupt vornehmen kann.
Also der Witz ist auch nochmal eine Ergänzung zu dem. Es wird gar nicht das Verhältnis aufgemacht, um zu sagen, die sind arm und gemessen daran seid ihr reich. Sondern es wird gesagt, ihr seid beide arm. Ja. Ihr seid beide arm und jetzt fällt mir ein, gerade eben, was die Frau Wiczorek-Zeul immer erzählt, wenn sie aus Afrika wiederkommt. Die armen Leute dort, die sind so begeistert und so dankbar, wenn man ihnen bloß eine Nähmaschine hinstellt, wo sie was mit nähen können. Das ist das, was er eben ausgeführt hat.
Das ist
beide arm, aber ihr, euch fehlt es an der richtigen Einstellung zur Armut, die anderen, die Neger dort haben. Übrigens, du hast natürlich recht, die andere Tour gibt es nach wie vor auch. Das ist bloß die Fortentwicklung. Und da wollte ich zu dir dann noch was sagen, egal ob du es als Leistung betitelt hast oder nicht, der Haken, der Leistung, die man sich von so einem Vergleich erwartet. Und die Leistung, die man sich erwartet, heißt ja, dann soll deine Armut nicht mehr ganz so drücken, weil es so viele andere, die noch viel ärmer sind, gibt. Dieser Vergleich hat einen ziemlichen Haken, weil er muss nämlich dauernd gemacht werden. Er ist dauernd notwendig, weil, und das ist dieses Geständige an dem Vergleich, weil der Ausgangspunkt für den gemachten Vergleich ja die selbst erfahrene Armut ist. Und die wird dauerhaft wieder erfahren. Und es ist nun mal so, das ist ja wirklich kein großes Geheimnis, dass wenn man die Armut schön färbt, also sich über sie selbst belügt, sie nicht weg ist, sondern eben verlogen dargestellt wird.
Mir scheint eins irgendwie noch sehr wichtig. Diese Sache war auch noch der Müntefering, dass gesagt hat, wir sind alle eines, ein Punkt, ein Freund und so weiter und so fort. Scheint mir vor allem darum wichtig, weil mir da der Punkt zu sein scheint, wo nämlich die Erpressung aufhört zu funktionieren. Dann nämlich, wenn sich ein Mensch oder eine Klasse oder was auch immer, wie man es betiteln will, wenn man sich selbst erkennt und Gefahr läuft, sein Potenzial wirklich auszuschöpfen. Das scheint mir so ein bisschen sowas zu sein, dass von daher diese Vergleiche und Vorschläge immer scheinen eigentlich alle davon abzuweisen, also dass man sich selbst nicht in seiner Lage erkennt. Also dass man sich eben nicht mit jemandem in so Magier oder so vergleicht, sondern guckt, wie bin ich jetzt hier, wie bin ich jetzt nun mal so und von diesem Standpunkt aus kann ich mich jetzt emanzipieren. Deswegen auch das mit der Bildung. Es gibt ja nicht nur den negativen Aspekt der Erziehung und Bildung, sondern auch vielleicht die Hoffnung darauf, dass Bildung zur Emanzipation führen kann. Dafür muss man sich natürlich selbst erkennen und das ist oft für Machthaber.
Aber genau da hätte ich zum Beispiel meine Zweifel. Also wenn die tatsächlich sagen, mehr Bildung, dann gehen die doch wahrscheinlich todsicher davon aus, dass eine Klassenerkenntnis dabei nicht rauskommt.
Richtig.
Sehr getroffen.
Meine Frage war ein bisschen anders, aber es läuft auf dasselbe raus. Meine Frage war, warum kann die Debatte von oben aufgemacht werden? Warum kommt es nicht dazu, dass die von unten aufgemacht wird? Warum, oder andersrum, warum, so habe ich es nachher nochmal formuliert, warum muss die Politik nicht befürchten, dass die Armen wenigstens angesichts dieser gemeinen Umkehrung auf die Barrikaden gehen? Ich meine, jetzt am Ende des Vortrags würde ich fast sagen, das ist eine falsche Frage. Das ist eine falsche Frage. Erstes Argument. Ja, wenn Sie schon wegen der Armut nicht auf die Barrikaden gehen, wieso sollen Sie denn wegen einer Debatte, in der Sie ständig vorkommen, auf die Barrikaden gehen? Ist doch Unfug. Diese Befürchtung passt auch überhaupt nicht zum politischen Selbstbewusstsein, mit dem die ganze Debatte geführt wird. Wo ausschließlich nur diese, ich habe es vorhin genannt, luxuriösen Sorgen der Politiker zum Thema werden. Luxuriösen heißt immer, arme Leute sollen zusehen, dass sie uns keine Probleme bereiten, als Konsequenz ihrer Armut. Wo sich Politik... Darf ich jetzt mal den... Gleich. Ich bin gleich fertig, dann könnt ihr alles.
Glaube ich nicht.
Also wo sich die Politik sogar in dieser Debatte selbstkritisch in aller Öffentlichkeit, das heißt also auch vor den Hartz-IV-Leuten bezichtigen kann, den armen Schluckern nicht frühzeitig Beine gemacht zu haben. Wo sogar die Betroffenen aufgefordert werden, sich an der Debatte zu beteiligen und dieser Aufforderung nachkommen, siehe Bild-Zeitung, ihre trostlose Lage vorstellen. Da muss man sagen, da herrscht die absolute Sicherheit vor. dass von den überflüssig gemachten armen Leuten überhaupt kein Einspruch zu erwarten ist, der der Politik wirklich ernsthaft Probleme bereiten würde. Warum? Warum ist das so? Das ist erstmal nur ein Schluss. Warum ist das so? Ich will es nur kurz sagen, wir können es gleich noch vertiefen in der Debatte. Ich würde mal sagen, dass die Betroffenen an der zentralen Umkehrung nicht arme Leute haben, sondern machen der Politik ein Problem, dass die Betroffenen an dieser zentralen Umkehrung erstens immer nur feststellen, dass man sich doch um sie kümmert. Wo doch sie das Thema sind. In gewisser Weise kehren sie die Umkehrung jetzt nochmal und wieder um. Immerhin geht es doch um uns. Sie können sich nicht vorstellen, heißt mein Schluss, dass dieses Kümmern an ihrer Notlage, an ihrer Lage schon war es, aber nicht an ihrer Notlage etwas ändern will. Der unbedingte Wille herrscht dort vor, in der nationalen Politik, in den Politikern, die Zuständigen für ihre Sorgen und ihre Nöte zu sehen. Und sie entdecken in der Debatte nur Beweise dafür. Und zweitens geht das sogar so weit, dass sie die politischen Maßstäbe der Debatte selbst teilen. Ihr müsst euch mal überlegen, was ich vorhin zitiert habe von dieser Bild-Zeitungsfamilie. Anderes Zitat: Wir wollen ja arbeiten. Wir wollen ja, übersetze ich mal, Leistungswillen zeigen. Nur, man erlaubt es uns nicht. Wir können ja nicht. Die Arbeitgeber lassen uns nicht. Die wollen uns ja gar nicht. So etwa lauten die Jammerberichte von Betroffenen. Und das ist dann wirklich schon der Gipfel des ganzen Einspruchs. Ihr Politiker lasst es an jener Hilfe für uns fehlen, die es uns ermöglicht, uns aus jener Lage selbst zu befreien, die euch eventuell Kummer macht. Ein Einspruch, der irgendwie ziemlich von dem festen Glauben zeugt, dass eben nur die Politik für ihre Probleme zuständig ist und von dem tiefen Vertrauen gekennzeichnet ist, dass sie die Wahrnehmung dieser Zuständigkeit tatsächlich auch für sie in irgendeiner Weise betreiben. Und wenn dieser vertrauensvolle Einspruch schon mal auf die Straße getragen wird, und nichts anderes ist meines Erachtens bei der letzten großen Berlin-Demo passiert, dieser Einspruch war es, auf die Straße getragen, unter DGB-Schirmherrschaft, dann kann es sich die Politik je nach Fraktion zum Beispiel glatt leisten, dies entweder als Akklamation der Zuständigkeit, die ihnen übertragen wird, zu werten, oder als Nötigung zurückzuweisen. Eine leider ärgerliche Auskunft über den Stand des Klassenkampfs in Deutschland. So, jetzt.
Ja, jetzt hast du dein Problem gemacht. Die Frage ging ja nicht zu Punkt 1.
Ja, jetzt also kannst du ja diese Abstraktionsleistung kriegen, wenn das nicht hin.
Ich kann die Charakterisierung als luxuriös schlägt, weil das bemisst das, was an öffentlicher Kampagne da angezettelt worden ist, daran, ob sie es nötig haben, um einen vorhandenen Prozess Protest niederzumachen oder nicht. Nee, das ist nicht der Fall. Aber was eben schon mal festgehalten wurde, das, was in der Debatte, und deswegen haben sie anscheinend auch für nötig gehalten, angezettelt worden ist, das ist schon eine Agitation dahin, dass der Standpunkt Hauptsache Arbeitsplatz ein bisschen in die Richtung heutzutage gehen soll, Hauptsache Aufrechterhaltung meines Leistungswillens. Und das ist die Radikalisierung dessen, dass bei der Frage, gehöre ich zu Armen oder nicht, das nicht mehr zu messen ist an dem, über was ich materiell verfüge. Sondern ob ich meinen staatsbürgerlichen Willen aufrechterhalte, dass ich in allem, was mir diese Gesellschaft an Lebensmöglichkeiten bietet, mein Vorankommen zu erblicken habe.
Und das richtet sich
nicht
Luxury.
Nur an die sogenannten neuen Armen, ne, sondern das richtet sich an die Klasse, an alle.
Ja. Und das nenne ich einen luxuriösen Standpunkt.
Ja, das wollen Sie halt. Ich entnehme
das kannst
dem,
du nicht dagegen halten.
Ja, aber ich entnehme dem erstmal, was ist die Anforderung, die Politik an alle aufmacht, die halt in dieser Eigenförmungsordnung darauf verwiesen sind, für Lohn arbeiten gehen zu müssen.
Ich habe keine anderen Sorgen mit der Arbeiterklasse, die hier ständig ausgebeutet wird, als dass sie auf mein Wort hören und den entsprechenden Leistungswillen zum Mitmachen aufbringen. Andere Sorgen habe ich nicht. Und das erlaube ich mir mal luxuriös zu nennen.
Ich sage das mal anders. Diese, was du vorhin in dem Punkt Erpressung erläutert hast, will ich mal noch ein bisschen ergänzen. Damit vielleicht nicht der Eindruck entsteht, das wäre jetzt in der Hinsicht irgendwie neu. Den Standpunkt, den hat der Staat schon seit dem Anfang des Kapitalismus.
Und gehört dazu.
Malthus lesen oder die Inspektorenberichte, die der Marx zitiert oder was weiß ich. Diese Sorge funktioniert die, wenn man schon das Ausbeutungsverhältnis als ein Verhältnis der freiwilligen Unterordnung einer ganzen Klasse unter die Ausbeutung organisiert und die darauf verpflichtet, die Ergebnisse ihres Tuns immer als die einzig zulässigen, akzeptablen hinzunehmen, gibt es da immer vom Staat den Standpunkt, übrigens nicht bloß theoretisch, sondern ganz praktisch, da muss man drauf aufpassen, dass die sich auch fügen. Den muss es ja geben. Weil das ist das Verhältnis zum Ausgebeutetwerden wegen des eigenen Materialismus ist immer ein Verhältnis von Können und Wollen. Es ist immer. So, und wie dieser Kontrollstandpunkt staatlich das ausfällt oder an welcher Stelle, sage ich mal, der Staat überhaupt das Problemchen kriegt, da könnte was aus dem Ruder laufen, das sagt dann schon was drüber aus, was sich die Leute alles gefallen lassen. Es ist ein Unterschied, ob ein Staat damit zu tun hat, dass da ein Dauerstreit stattfindet und ein Streit stattfindet um die Verteilung des Arbeitsertrags oder ob überhaupt erst dann und dort, wo Leute ausdrücklich überflüssig gemacht worden sind, die Oberen sich drüber erregen, die könnten sich vielleicht nicht fügen und einrichten und auch in ihrem geistigen, moralischen Verfasstheit irgendwie so ticken, dass sie eigentlich auf dem Bäcker fahren.
Dann ist nämlich das sich fügen, der Standpunkt des sich fügens ein ganz anderer geworden. Die historische Phase, in der es tatsächlich noch so etwas wie Arbeiterkämpfe gab, da galt dasselbe, wie Margret ausgeführt hat. Bloß da war die Sorge des Staates, ob tatsächlich die Arbeiter zur Arbeit gehen und den Reichtum bringen, den die Gesellschaft als Wachstum verbuchen will, oder ob sie sich der Arbeit dem Reichtum verweigern. Heutzutage rufen die Arbeiter selber Arbeit, Arbeit, Arbeit und der Staat hat die Sorge, ob nicht unter Umständen aus der Tatsache, dass sie nicht mehr für die Arbeit gebraucht wird, ein Wille rauskommt, der vielleicht ein bisschen stören kann. Das ist ein ekelhafter Fortschritt.
Aber in Teilen hat mich das, was du zitiert hast, wirklich an das erinnert, was man...
Ja, natürlich. Nein, der erste...
19. Jahrhundert.
Ja, klar.
Alles geht zu identischen Argumenten.
Nein, die prinzipiellen Argumente, die wollte ich auch für den ganzen Kapitalismus gelten lassen. Das gilt immer. Armut ist das Resultat der Ausbeutung und ist zugleich das notwendige Mittel der Ausbeutung. Das gilt immer.
Sicher lassen sich die Leute gefallen, aber man muss auch nicht zu tun, damit sie es auch freiwillig machen und nicht immer so noch
aufbauen. Und das halb besorgte und halb verachtende Schildern der Verwahrlosungsphänomene gehört nun wirklich auch zur bürgerlichen Grundliteratur.
Engels, Lage der arbeitenden Klasse.
Ja, der hat es kritisiert, aber die anderen haben Romane draus gemacht.